Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Tour, dem Radsport-Talk hier auf meinsportradio.de. Heute allerdings nicht mit einer regulären Ausgabe, sondern mit einem Interview. Mein Name ist Lukas Kruse und bei mir ist Fabian Wegmann, der ehemalige Radprofi, mehrfacher deutscher Meister, Gewinner des Bergstrikots beim Giro d'Italia, und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Hallo Fabian.
Ja, Lukas, grüß dich. Hi.
Ja, wir wollen heute ein bisschen so ein Querbeet-Ritt durch den Radsport wagen. Zuerst wollen wir aber natürlich auf deine Karriere ein bisschen zurückblicken. Du bist 2016 hast du deine Karriere beendet. Das ist jetzt 2 Jahre her. Ich denke, du bist im Radsport-Ruhestand schon einigermaßen angekommen. Aber welche Rolle spielt das Radfahren so in deiner Freizeit heute noch bei dir?
Immer noch schon eine große Rolle. Nicht mehr ganz, natürlich nicht mehr so wie früher. Es gibt wirklich auch jetzt mal eine ganze Woche, wo ich nicht aufs Rad schaffe. Jetzt ist im Moment wieder super Wetter. Jetzt habe ich es auch mal 3-mal geschafft. Von daher, ich hänge wirklich noch dran. Mir macht sehr viel Spaß. Aber ich probiere auch nur noch bei gutem Wetter zu fahren.
Ja, das ist natürlich.
Bin schon Wetterfahrer geworden.
Das ist natürlich dann der Vorzug, wenn man nicht mehr muss, sondern kann. Ich habe gerade deine Erfolge ein bisschen aufgezählt. Also dreifacher deutscher Meister. Du hast das Bergtrikot beim Giro d'Italia gewonnen, was damals auch noch was sehr Besonderes war für einen deutschen Fahrer. Was würdest du persönlich sagen, war dein größter Erfolg, dein Karriere-Highlight?
Ja, das ist immer schwer zu sagen, aber das war natürlich schon eins meiner größten Erfolge, aber auch, es war kein Sieg, aber der dritte Platz bei der Lombardei-Rundfahrt, bei einem Monument, bei einem der großen Radsportmonumente auf dem Podium zu stehen, das war auch schon ganz groß. Und dann natürlich, im Grunde genommen ist jeder Sieg irgendwie für sich besonders, je nachdem wie man den auch einfährt, der erste deutsche Meistertitel, der war schon sehr schön.
Unabhängig jetzt von deinen Erfolgen, was war so dein Lieblingsrennen, wo bist du am allerliebsten gestartet und was war vielleicht so ein Rennen, wo du froh warst, wenn es vorbei war?
Ja, eben die Ardennen-Klassiker, das sind so meine Favoriten immer gewesen. Amstel Gold Race bin ich am liebsten gefahren. Da bin ich leider nie über den 8. Platz hinausgekommen. Da wäre ich gerne weiter vorne gelandet. Ich bin, ich glaube, 5, 6, 7 Mal irgendwie war ich um Platz 11, zwischen 8 und 11 rum, aber es hat nie nach ganz vorne gereicht. Aber das war eins meiner Lieblingsrennen. Das waren einfach die Anstiege, die haben mir gelegen. Es waren kurze, knackige Dinger. Aber auch so ein Rennen wie jetzt Eschborn-Frankfurt. Da habe ich so meine U23-Zeit verbracht, auch in Frankfurt in einem Team. Und bei dem Rennen bin ich im Grunde genommen, oder mit dem Rennen bin ich auch zum Radsport gekommen. Da bin ich schon als Schülerfahrer gefahren und das bin ich jedes Jahr eigentlich in meiner ganzen Karriere gefahren. Und das hing mir auch sehr am Herzen.
Und was war so ein Rennen, was du so gar nicht leiden konntest im Kalender?
Ich hatte dann ja relativ schnell, ich hatte immer die Vorzüge, ich konnte mir die Rennen einigermaßen mal aussuchen. Ich musste jetzt nicht die ganz schlimmen fahren, aber so Belgien, ab und zu bin ich da ja auch mal gefahren, so im Frühjahr, die Kopfsteinpflasterrennen, das war nicht so mein Ding.
Ja, was würdest du sagen, was ist so ein unerreichtes Ziel? Was hättest du gerne mal gewonnen oder wo wärst du gerne mal weit vorne gelandet? Gibt's da was oder bist du grundsätzlich mit der Karriere, wenn du jetzt so mit dem nötigen Abstand auch zurückblicken kannst, doch sehr, sehr zufrieden?
Ich bin schon sehr zufrieden mit meiner Karriere, aber natürlich gibt's immer Sachen, die unerreicht bleiben. Ich meine, man hat ja immer Träume und Ziele, die muss man sich auch setzen, die muss man auch hochsetzen. Ein Grand Tour Etappensieg hat mir halt gefehlt. Das wäre schon sehr schön gewesen. Ich meine, ich habe das Trikot da bei der Grand Tour, das Bergtrikot damals beim Giro d'Italia errungen. Das war sehr schön, aber ja, so ein Etappenerfolg, der fehlt im Grunde genommen noch in meiner Palmarès.
Würdest du auch sagen, dass das so die größte Enttäuschung war oder gab es für dich so eine Enttäuschung, die heute noch an dir nagt oder konntest du mit Niederlagen in Anführungsstrichen immer sehr, sehr gut umgehen?
Nein, das muss man. Also ich glaube, das sonst macht man sich fertig. Wenn man 15 Jahre Radprofi ist, dann ich habe knapp 20 Rennen in meiner Karriere gewonnen. Ich muss mal zählen, ich bin mit Sicherheit weit mehr als 1000 gefahren. Also eigentlich verliert man immer. damit muss man einfach umgehen können. ich bin schon ein emotionaler Mensch auch und mich haben ja manche Enttäuschungen oder manche, bei manchen Rennen war ich dann schon sehr enttäuscht und bin in so ein kleines Loch gefallen, aber das muss am nächsten Tag abgehakt sein. Man muss dann wieder nach vorne gucken, weiter trainieren und dann geht's los. Also da kann ich jetzt nicht so sagen, das ist da bin ich jetzt so enorm enttäuscht. Ich war ein paar Mal dran, damals in Italien bei der Weltmeisterschaft, da war ich sehr nah am Podium mal dran, da war ich Sechster. Das wäre natürlich auch sowas gewesen, so eine Medaille. Ja, die hat mir auch sehr gut gefallen. Aber im Endeffekt gucke ich sehr zufrieden auf meine Karriere zurück. Und ja, man, wie gesagt, man kann immer ein bisschen mehr erreichen. Aber ich habe einige Rennen gewonnen. Ich meine, es gibt auch Radprofis, die sind 10 Jahre Profi und gewinnen nicht ein Rennen. Von daher ist das nicht so einfach, um da überhaupt ein Radrennen zu gewinnen. Und mit denen war ich eigentlich schon sehr zufrieden.
Gibt es in deiner Geschichte bei oder in deiner Karriere, bist du ja bei relativ vielen Teams gefahren, hauptsächlich bei Gerolsteiner gerade zu Beginn, dann allerdings gerade in der zweiten Hälfte der Karriere doch regelmäßig mal gewechselt. Gibt es so einen Teamkollegen, wo du sagst, das war so mein Liebster, zu dem habe ich auch heute noch Kontakt, oder teilt sich das so ein bisschen auf und du hast die Freunde vielleicht dann gerade auch außerhalb des Radsports?
Ja, sehr gemischt, aber natürlich, ich habe viele Jahre bin ich mit Johannes Fröhlinger auch zusammen in einer Mannschaft gefahren. Ich habe damals in Freiburg gewohnt, er hat auch um die Ecke gewohnt, wir haben sehr, sehr viel zusammen trainiert, auch mit Heinrich Hausler zusammen. Also da gibt es noch ein paar, mit denen ich ja auch so privat noch einen guten freundschaftlichen Kontakt habe und den auch pflege, ja.
Ja, wir.
Es war dann so, ich habe dann eben in der zweiten Hälfte der Karriere waren die Teams, dann habe ich die häufiger gewechselt, weil die immer zugemacht haben. Da hatte ich so ein bisschen Pech immer. Ich war bei Milram 2 Jahre, ist der Sponsor abgesprungen. Dann bei Leopard, da ging's, war nach einem Jahr eine Fusion. Dann ja, bei Garmin war es hinterher dann auch wieder eine Fusion. Also es war dann eine ständige, das ist schon so ein Auf und Ab auch im Radsport. Es hat sich jetzt so ein bisschen beruhigt, aber es gab so eine recht turbulente Zeit. Ja, wo die Sponsoren sich zurückgezogen haben oder 2 Teams zusammengegangen sind und das war halt der Grund.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen und damit mir auch den Weg für eine schöne Überleitung geebnet. Wir wollen mal jetzt so ein bisschen auf den deutschen Radsport gucken. Wir haben jetzt mit Team Sunweb ein deutsches Team, was einen stark niederländischen Anstrich hat. Wir haben mit Bora Hansgrohe ein weiteres deutsches Team, beide in der World Tour. Wie siehst du da die Entwicklung, was die Teams angeht? Bist du da glücklich, dass das jetzt eben sich wieder 2 deutsche Teams, nachdem es ja lange, du hast es angesprochen, gerade im oberen Bereich relativ schwierig war, siehst du das als positiv für den deutschen Radsport und auch vielleicht den deutschen Markt?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man sieht es auch, also grundsätzlich ist das schön, dass wir wieder 2 Teams haben. Wir hatten lange Zeit nicht wirklich eins, also keins. Es waren mit Bora, Hans Grohe, die waren damals noch in der 2. Liga, da hatten wir wirklich ein paar Jahre kein Top-Team. Die haben sich sehr, sehr, sehr gut entwickelt in den letzten Jahren und man sieht es auch an den an dem Nachwuchs, der jetzt wieder nachkommt. Wir haben immer Top-Fahrer gehabt, also auch in der Zeit, als wir in Deutschland kein Super-Team hatten. Wir haben so einen Kittel, wir haben einen Degenkolb, wir haben einen Greipel. Also auch die Jahre, wo es kein deutsches großes Team gab, gab es große Erfolge auch bei der Tour de France. Also ich weiß nicht, wann war es, 2014 haben wir, glaube ich, 7 Etappen gewonnen. Da haben alle im Ausland eigentlich auf Deutschland geguckt, haben gesagt, das kann doch nicht sein. Die gewinnen hier die 1/3 der Tour de France-Etappen, die Deutschen, und haben nicht ein eigenes Team. Und dem ist jetzt halt nicht mehr so. Wir haben jetzt 2 Teams und die Nachwuchsförderung beider Teams ist wirklich sehr hervorragend und ja, dementsprechend haben wir auch wieder einen guten Nachwuchs.
Ja, also würdest du schon sagen, dass die deutschen Teams auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir in Zukunft auch weiterhin Spaß an deutschen Radsportlern haben werden?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, man merkt es jetzt auch, die Deutschlandtour kommt dieses Jahr wieder. Wir haben mit Eschborn Frankfurt ein großes Rennen, mit Hamburg, mit dem Sparkassen Münsterland Giro. Es wird immer schwieriger, Radrennen zu organisieren in Deutschland. Das hat auch viele Gründe, da können wir nachher vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber der Bedarf ist da und wir haben auch die Fahrer. Und die Fans an der Strecke, die zeigen auch, dass sie dein Interesse daran haben und Spaß daran haben und auch zahlreich zu den Rennen kommen.
Dann schauen wir doch mal so ein bisschen auf die deutschen Talente. Ich würde Pascal Ackermann zum Beispiel definitiv noch als Talent sehen, der gestern ja bei der Dauphiné seinen zweiten Profisieg eingefahren hat. Was traust du ihm
ganz
zu?
Stark.
Und was traust du vielleicht auch noch den anderen Talenten zu? Lennart Kemner, Maximilian Schachmann, Emanuel Buchmann. Wohin geht die Reise bei den Vieren jetzt speziell?
Ja, bis vor einem Jahr sah es so ein bisschen mau aus, dachte man, da kommt nicht ganz so viel nach. Und jetzt, also Dauphiné, das ist schon wirklich ein großes Rennen. Da sind gute Fahrer dabei. Es war gestern auch schon so ein bisschen wellig. Und Pascal Ackermann hat jetzt zum zweiten Mal die Saison bewiesen, dass er ein sehr, sehr schneller Mann ist. Und wenn man bei so einem Rennen so den Sprint gewinnt, wie er das gestern gemacht hat, dann hat er auch eine große Karriere als Sprinter vor sich. Und man dachte, dass so, also sie sind ja noch top, so ein Degenkolb und ein Greipel auch, aber die kommen trotzdem irgendwann jetzt auch in die Jahre und die zweite Generation steht da schon bereit. Also wir haben auch noch einen Max Walscheid ist auch noch dabei. Also wir haben ein paar gute Sprinter, die da nachrücken. Aber nicht nur Sprinter, davon haben wir ja im Grunde genommen die letzten Jahre so gezehrt, sondern auch so ein Nico Denz, ein Buchmann oder ein Schachmann, was du auch gerade schon gesagt hast. Der Schachmann hat jetzt seine erste Grand Tour, ist ja den Giro d'Italia gefahren und hat direkt eine Etappe gewonnen, war vorher schon sehr, sehr stark, auch in den Ardennen-Klassikern. Ist Flèche Wallonne war ja, glaube ich, Achter. Da habe ich schon gedacht, da hat der Nibali abgehängt, kurz vorm Ziel noch. Also das kann auch nochmal, er hat schon ein großes Rennen gewonnen. Also, er hat schon das erreicht, was ich nie erreicht habe. Er hat eine Grand Tour-Etappe gewonnen. Von daher ist er eigentlich schon da oben angekommen. Ist ein super Giro gefahren, auch am Ende. Er ist dann nicht wirklich eingebrochen. Von ihm kann man noch sehr viel erwarten. Dann haben wir Emanuel Buchmann, haben wir jetzt auch die letzten Jahre gesehen, wie konstant er auch fahren kann. Er ist nicht der absolute Siegfahrer, aber er ist ein absolutes Rundfahrttalent. Und er kann es mit Sicherheit in die Top 10 der Tour schaffen. Er hat es letztes Jahr, habe ich gesagt, er schafft so, Top 15 kann er schaffen, er ist 15. genau geworden. Und wenn er sich so weiterentwickelt, es ist immer nochmal so ein Riesenschritt nochmal auf so ein aufs Podium oder der Sieg dann sowieso. Man muss das auch nicht irgendwie die Messlatte zu hoch setzen, aber wenn wir Fahrer haben, die wirklich da vorne mitmischen können und die jeden Tag um den Sieg halt mitkämpfen können, ist das schon sehr schön. Ja. Und dann haben wir auch Jascha Süterlin, ein guter Zeitfahrer. Wir haben Nico Denz, der jetzt auch extrem stark gefahren ist beim Giro. Also der Schachmann und Denz, die sind wirklich, ich sag mal, der Stern von denen ist dieses Jahr wirklich aufgegangen beim Giro. Da müssen wir uns eigentlich keine Riesengedanken machen um den Nachwuchs. Wobei, also wir haben jetzt gute Fahrer, keine Frage. Was uns fehlt, ist so ganz im Kleinen der Nachwuchs, also diese Jugend- und Schülerrennen. Da fehlt uns so ein bisschen, da hängen wir den anderen Nationen im Grunde genommen hinterher, da gibt es viel zu wenig Rennen in Deutschland leider.
Weißt du, woran das liegt? Hast du eine Idee, warum gerade in dem Bereich es schwierig ist, dort Rennen aufzustellen? Wenn wir jetzt über die Junioren richtig reden, wo gibt's da strukturelle Probleme oder ist da das
auch
Interesse einfach nicht da?
Ja, das Interesse, also es ist, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, es ist halt immer schwieriger, Radrennen zu organisieren. Ich meine, neu ist diese ganze Terrorgefahr, man muss Fluchtwege organisieren und also diese Auflagen, um Veranstaltungen zu organisieren. Ich meine, Radrennen müssen halt auf öffentlichen Straßen, die können wir nicht einfach irgendwo in einem Stadion machen. Bahnrennen, klar, das geht, aber ansonsten muss man öffentliche Straßen sperren, öffentlichen Raum sperren und da gibt's halt, das ist ein öffentliches Event und da gibt's mittlerweile Auflagen und die werden immer härter, immer mehr. Und ja, früher konnte das ein kleiner Verein stemmen, der hat dann ein Rundstreckenrennen organisiert und das war auch vom Budget her ganz gut machbar. Und das ist es halt nicht mehr. Also man braucht immer mehr Geld, um so ein Rennen zu organisieren. Man muss Ampeln abschalten, was wirklich zwischen 500 und 800 Euro kostet pro Ampel. Das kann sich kein Verein heute mehr leisten. Und es gibt auch immer weniger Ehrenamtliche. Das ist schon auch so. Ich glaube, das merken viele, nicht nur im Radsport, sondern in den Vereinen, dass das Ehrenamt da schon so ein bisschen auch zurückgeht. Dass die Helfer fehlen, wenn man sich dann welche ja einkaufen muss, wird es auch wieder teurer. Das ist schon ein Grund. Und ein anderer Grund ist natürlich auch, Eltern werden auch ja immer vorsichtiger, der Verkehr wird immer mehr. Wir müssen halt auf öffentlichen Straßen trainieren. Und ich meine, ich habe auch zwei kleine Kinder und ich weiß jetzt, wie gefährlich der Straßenverkehr ist. Und nicht jeder schickt sein Kind einfach mal so zum Training auf die Straße. Da müssen schon gewisse Gegebenheiten auch sein. Wir haben im Münsterland hier den großen Vorteil, dass wir schöne ausgebaute Radwege haben und auch Landwirtschaftswege, wo man fast verkehrsfrei trainieren kann. Aber das gibt's halt nicht in allen Regionen. Und das ist, glaube ich, auch noch mit ein Grund, ja.
Wo siehst du denn so ein bisschen die Verantwortung, um daran vielleicht was zu ändern? Was könnte da helfen, um vielleicht auch ein bisschen Werbung dafür zu treiben, diesen Aufwand dann trotzdem auf sich zu nehmen?
Ja, ich meine, man sieht, dass es sich lohnt. Die Talente, die wir jetzt bekommen, wenn die hinterher bei der Tour da Erfolge einfahren können oder bei den großen Rennen. Was ich mir manchmal wünsche, wir haben Gott sei Dank hier in Münster, ist natürlich auch die Fahrradstadt mit dem Sparkassen Münsterland Giro, den wir haben. Haben wir auch einen Bürgermeister, der dahinter steht. Die Stadt steht da komplett dahinter. Da ist es wesentlich einfacher, aber die Politik kann da schon sehr viel machen. Also wenn die wollen, dann geht da auch mehr. Dann geht das auch einfacher, auch von den Genehmigungen her. Und dass einfach die Akzeptanz auf der Seite so ein bisschen größer ist. Und ansonsten kann man natürlich die Leute nicht zwingen, ein Ehrenamt anzunehmen. Ne? Aber ich glaube auch, wenn wieder mehr über den Radsport berichtet wird und vernünftig darüber berichtet wird, fangen die Kinder auch wieder an, da Spaß zu haben und gehen an die Strecke und sagen, oh, da will ich wieder mitfahren. Also wir haben jetzt zwei, drei Jugendliche bei uns im Verein, die standen am Streckenrand, das war im Grunde genommen so wie ich damals auch, erste Rennen Henninger Turm damals gesehen. Ich habe damals Laurent Fignon gesehen, habe gesagt, boah, so will ich mal werden und habe damit langsam angefangen im Radsport. Hier bei uns im Verein war es John Degenkolb, der mal hier beim Sparkassen Münsterland hier am Start war und die jetzt wirklich super Talente sind und je mehr Radrennen es wieder gibt, desto mehr Nachwuchs werden wir auch wieder haben und je mehr darüber berichtet wird auch, je mehr wieder gezeigt wird. Natürlich ist es auch so, dass die Sponsoren dann auch wieder kommen, weil Sponsoren kommen nur, wenn sie einen Gegenwert haben, also wenn sie auch in den Medien dann präsent sind. Und das war früher extrem, da hatten wir sehr viele Sponsoren, dann war es eine Zeit lang nicht und das kommt aber jetzt wieder.
Am 1. April 2011 bereitet sich Rola El Halabi auf ihren großen Moment vor. In 10 Minuten soll die Boxerin um den WM-Gürtel kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn ihr Stiefvater stürmt in die Kabine und versucht, die Tochter zum Krüppel zu schießen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen und wie ging es aus? Das erzähle ich euch in der neuen Ausgabe von
Tatort Sport.
Das ist gut.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof. Sei dabei, wenn Martin Keimer, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de.
Mein Name ist Lukas Kruse und bei mir ist Fabian Wegmann, der ehemalige Radprofi. Du tust aber ja einiges persönlich für den Radsport in Potsdam. Du bist in Deutschland. Und zwar bist du mittlerweile bei der ASO tätig, also einem der Rennveranstalter, die es so gibt in der Radsportwelt. Siehst du dich so ein bisschen als Markenbotschafter auch für den Radsport, gerade mit dem Hintergrund, dass du ja persönlich doch ein bekannterer Sportler bist?
Das kann man schon so sagen, ja. Ich probiere Werbung für den Radsport zu machen auf allen Ebenen, weil es ist einfach Sportart, ja, die ich liebe, die mir am Herzen liegt. Und ich sehe da auch so keine Konkurrenz zwischen den Rennen. Und ich finde es einfach schön, wenn es neue Rennen gibt. Ich habe vor 2 Jahren angefangen, beim Sparkassen Münsterland Giro damit zu arbeiten. Ich meine, das war mein Heimrennen oder ist mein Heimrennen immer noch. Ich bin jetzt sportlicher Leiter da und sportlicher Berater für das Rennen. Versuche die Leute da aufs Rad zu bringen, auch in der Jedermann-Szene, weil es ist einfach eine total schöne Sportart. Man kann die bis ins hohe Alter auch fortführen. Es muss auch nicht jeder Radrennen unbedingt fahren. Es ist einfach, ich finde es schön, Leute aufs Rad zu bringen und dass sie gesund bleiben. Und eben, letztes Jahr habe ich dann angefangen, auch für die ASO zu arbeiten, für Frankfurt-Eschborn. Und jetzt wird es dieses Jahr zwischen am 23. bis 26. eine Neuauflage der Deutschlandtour geben, wo ich die Strecke mit organisiert habe, mitgestaltet habe. Und da würde ich auch als sportlicher Leiter unterwegs sein. Und das wird auch wieder ja ein bisschen mehr im deutschen Fernsehen gezeigt und ich hoffe, dass das dem Radsport, dem deutschen Radsport auch wieder so einen kleinen Schub gibt.
War jetzt dieser Arbeit als Markenbotschafter, als Werbeträger vielleicht auch für den Sport, war das so der Hauptreiz der Arbeit bei der ASO oder würdest du sagen, dass das auch noch andere Motive hat, dass du jetzt eben dich da für gerade die deutschen Rennen doch sehr, sehr stark engagierst?
Ich bin immer sehr gerne Rennen in Deutschland gefahren und wir hatten, als ich angefangen habe, U23-Zeit, Juniorenzeit, da hatten wir wirklich sehr viele Rennen. Es gab sehr viele Rundfahrten, auch für die Profis. Und mit der letzten Austragung von der Bayern-Rundfahrt, vor 3 Jahren war das, glaube ich, gab es keine einzige deutsche Rundfahrt mehr. Wir hatten früher Sachsen-Tour zum Beispiel, die habe ich mal gewonnen, die gibt es schon lange nicht mehr. Wir hatten 7, 8 Rundfahrten pro Jahr in Deutschland und jetzt hatten wir ein paar Jahre gar keine mehr und das ist einfach schade. Wir haben, wie gesagt, was ich vorhin schon angesprochen hatte, wir haben jedes Jahr zwischen 5 und 7 Etappen Erfolgen bei der Tour de France. Jedes andere Land beneidet uns darum und in Frankreich können die Leute das nicht verstehen, dass es so wenig Rennen in Deutschland noch gibt. Die denken wirklich, es kann doch nicht sein. Es sind so viele Talente und ihr müsst die doch eigentlich noch mehr fördern. Von daher liegt mir das alles am Herzen und die Arbeit macht mir einfach Spaß, Strecken rauszusuchen, so Rennen auch zu gestalten.
Liegt die das Mangel an Rennen in Deutschland? Du hast die Schwierigkeiten bei der Organisation jetzt schon angesprochen. Wie schwer wiegt vielleicht auch bei dem deutschen Radsport-Zuschauer noch so die Vergangenheit im Magen, Thema Doping und wie schwer hat es der Radsport auch gegen den großen Bruder Fußball? Weil ich kann mir vorstellen, es gibt, glaube ich, auch in wenig anderen Ländern eine solche Dominanz einer einzigen Sportart, wie in Deutschland der Fußball dominiert.
Das ist es auf jeden Fall. Also der Fußball steht über allem in Deutschland. Und Bruder kann man da schon mal gar nicht mehr von reden irgendwie. Nein, das ist nun mal so. Also das hat sich so entwickelt. In anderen Ländern sind es andere Sportarten. Jede Sportart wird, ich glaube, immer im Schatten vom Fußball stehen. Aber ich finde den Sport an sich finde ich auch gut und ich finde es schön, wenn über alle Sportarten gleich berichtet wird und auch gleich fair berichtet wird. der Radsport, der hatte eine große Krise, es gab auch viele schlimme Dinge, die passiert sind, im Grunde genommen hat der Radsport daraus jetzt profitiert. Er hat wirklich, ich sag's mal so, richtig aufs Maul gekriegt, was auch richtig so war, weil viele Dinge falsch gelaufen sind. Und er hat aber daraus gelernt. Also es gibt mittlerweile die besten Dopingkontrollen, die es jemals gab, und die schärfsten Kontrollen sind im Radsport. Das heißt nicht, dass es nie wieder einen positiven Fall gibt, weil das sind Menschen, und egal wie die Strafen auch im normalen Strafrecht sind, es wird auch immer jemanden geben, der klaut oder andere Verbrechen begeht oder Steuern hinterzieht. Nur der Radsport und gerade der Weltverband hat es begriffen, vernünftig zu kontrollieren und bestmöglich, sage ich mal so. Und der Radsport hat den Blutpass vor Jahren schon eingeführt, hat die schärfsten Kontrollen, was viele andere Sportarten gar nicht machen. Von daher hat er daraus gelernt und kann eigentlich gut in die Zukunft gucken. Und andere Sportarten müssen da vielleicht auch noch ein bisschen nachbessern.
Jetzt klammern wir den Fall Froome mal ein wenig aus. Ich denke, darüber ist ausführlich berichtet worden, dass der Schaden für den Radsport, für das Image zumindest da ist, ist, glaube ich, unbestritten. Wir wollen jetzt allerdings auch mal ein bisschen in die Zukunft gucken und mal schauen, was der Radsport denn so generell dafür tut, um vielleicht auch wieder ein bisschen publikumsfreundlicher zu sein. Auch wir bei meinsportradio.de haben hier ausführlichst über die Hammer Series berichtet. Wie stehst du zu diesem Format? Mal kurz für die Zuhörer. Es geht darum, dass es eben drei Rennen gibt. Ein Bergrennen, ein Sprintrennen und eine abschließende Mannschaftsverfolgung. Es zählen immer Teamergebnisse. Man kann Punkte sammeln und die Punkte aus den beiden Rennen, wo Punkte gesammelt werden, also Sprint und Bergrennen, daraus ergeben sich dann die Abstände für die Verfolgung, und am Ende steht eben ein Sieger fest. Aktuell gibt es davon drei Events. Wie stehst du dazu persönlich?
Ja, es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Format. Also gerade für Zuschauer es ist kurzweilig, es ist schnell und sehr spannend, keine Frage. Von daher ist das ein super, super neues, neue Rennserie. Der Radsport hat ein kleines Problem, er ist sehr traditionell. Also er hat seine großen Events, seine großen Veranstaltungen. Das ist einfach so eine Tour de France bleibt immer eine Tour de France. Und sie probieren, also es muss einfach 3.500 Kilometer sein, so eine Tour. Sonst ist sie nichts mehr wert, sag ich mal so. Aber so ein 6 Stunden Radrennen guckt sich kaum einer von Anfang bis zum Ende immer an. So eine Hammer Series, die gehen 1,5 Stunden, 2 Stunden, da ist ständig Sprint, da ist immer Action, das kann man sich wirklich von Start bis Ziel angucken. Und das Ziel dieser Hammer Series ist ja, ist auch fürs Fernsehen so ein bisschen attraktiver zu machen. Weil viele sagen ja immer, oder gucke ich mir mal ganz gerne an, oder da kann ich auch ganz gut bei einschlafen. Da gucke ich mir nur das Finale an. Das wollen die ein bisschen ändern. Das Einzige ist halt, also ich als Rennfahrer damals hätte es gehasst, weil es einfach schon sehr speziell ist. Also die normalen Rennen, die großen Events, die wir haben, die Klassiker, die sind 230, 250, 270 Kilometer lang. Da sitzt man zwischen 5 und 7 Stunden im Sattel. Da muss man ganz anders trainieren. Da muss man wirklich große Ausdauer haben. Diese Rennen, die gehen schon eher in Richtung Bahn, Mountainbike, also dieses kurze, 1,5, 2 Stunden und dann wirklich von jetzt auf gleich Vollgas. Das ist was viele nicht können. Also für so ein Chris Froome ist das mit Sicherheit die Hölle, da von jetzt auf gleich da loszufahren. Der braucht auch immer so ein bisschen Zeit, bis er loskommt, und braucht eigentlich 2-3 Wochen, bevor er richtig gut ist. Und aber es ist ein schönes Event. Es ist wie gesagt kurzlebig. Es ist alles an einem Ort. Und hat auf jeden Fall eine Zukunft, wobei es dann mit Sicherheit auch andere Rennen kosten wird, sage ich mal, weil der Rennkalender der Profis ist schon sehr straff. Ich glaube, mittlerweile ist es auch gedrosselt. Man kann maximal 80 oder zwischen 100 und 80 Rennen, glaube ich, irgendwie fahren. Darf man als Profi fahren, damit man einfach nicht zu viele fährt. Ich glaube, so ein Erik Zabel ist damals, der ist noch 6 Tage Rennen gefahren, der hatte 140 Renntage im Jahr. Das geht irgendwie nicht, ne? Das funktioniert nicht. Von daher muss man sich die Rennen halt aussuchen und wenn jetzt so ein neues Event dazukommt, fehlen die Radfahrer einfach auf der anderen Seite, ne? Bei anderen Rennen.
Du hast gerade den Traditionalismus angesprochen. Trotzdem erleben wir jetzt so in den letzten 2-3 Jahren, auch bei den großen Landesrundfahrten, dass die Organisatoren so kurze Vollgas-Etappen, nenne ich sie mal, einbauen, wo eben über 120 Kilometer so ungefähr es bergauf und bergrunter geht. Ist das vielleicht so ein Ansatz, den Mittelweg zu finden zwischen Traditionalismus und vielleicht Spannung für den Fernsehzuschauer?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dieses Jahr ist es sogar eine Etappe, die ist knapp 60 Kilometer, ein bisschen mehr. Da geht es wirklich nur rauf und runter. Und 60 Kilometer, das kann man sich ja von Anfang an angucken. Das ist wirklich super spannend und ich glaube, da werden viele vorm Fernseher sitzen und die Etappe sich von vornherein angucken. Was man vielleicht mal erklären soll, was vielleicht viele dann nicht verstehen, also ich glaube, so eine Etappe, oder die Etappe dieses Jahr, diese 60-Kilometer-Etappe, die wird für die Fahrer wesentlich schwerer sein als so eine 200-Kilometer-Flachetappe. Man hört sich von Kilometer erstmal anders an und sagt, na, das kann ja nicht sein, aber bei so einer 200-Kilometer-Etappe wird nie 200 Kilometer Vollgas gefahren. Ja, da ist der Start, wir sind Attacken, dann fährt vorne eine Gruppe raus und dann ist es relativ kontrolliert und im Windschatten kann man da wirklich mitrollen. Da ist man nicht an seinem Limit. Bei diesen 60 Kilometern, da geht's ja, ich glaube, über 3 Berge dieses Jahr, da geht's die Hälfte nur berghoch, da geht's 30 Kilometer berghoch, da fährt man nur Anschlag. Und das wird mit Sicherheit ja knapp 3 Stunden dauern, 2,5, 3 Stunden, die man komplett am Anschlag ist. Und wenn man eine ganze Tour so machen würde, jeden Tag nur 60 Kilometer, wäre die, glaube ich, schwieriger als mit den langen Etappen.
Ja, aber es ist ja, denke ich, auch schon ein guter Mittelweg, zumindest ab und zu mal solche Etappen einzustreuen, bringt ja auch, glaube ich, in der Gesamtwertung einiges an Spannung.
Definitiv. Also das, was ich gerade gesagt habe, ich werde auch dieses Jahr bei der ARD dabei sein als Co-Kommentator für ein paar Tage und das ist eine Etappe, die ich mir auf jeden Fall auch anschauen werde, auch von vorne bis hinten, die ich sehr genau beobachten werde. Ich sag nur, als Zuschauer grandios, als Fahrer die Hölle.
Würdest du sagen, dass du solche schnellen Rennen auch am liebsten schaust oder sind es dann doch eher die Frühjahrsklassiker, so als persönlicher Beobachter, als privater Beobachter? Was ist so jetzt 2018 so dein Lieblingsrennen, die du im Fernsehen verfolgst?
Also ganz klar die Ardennen-Klassikern, die liegen mir am meisten am Herzen. Bin ich selber mal nicht gut gefahren und war da 15 Jahre jedes Jahr am Start. Aber auch die anderen Frühjahrsklassiker, also sowas wie Paris-Roubaix oder die Flandern-Rundfahrt, sind für mich super spannend. Die sind nicht super spannend von Anfang an, keine Frage. Am Anfang ist es oft sehr kontrolliert und da finden noch nicht so viele taktische Spielchen statt, aber gerade in diesem Jahr ist es ist schon früh vorm Ziel, also so 100 Kilometer vom Ziel fing es schon an, wirklich spannend zu werden. Auch dieses Jahr mit Paris-Roubaix, Peter Sagan 50 Kilometer vorm Ziel attackiert, das ist schon schön, sich sowas anzugucken, ja.
Wie wichtig sind auch für den Radsport heute, wenn wir nochmal so ein bisschen über die über die Reichweite, über Werbung, über Aufmerksamkeit reden, wie wichtig sind denn so Typen wie Peter Sagan, der ja doch so ein kleiner Rockstar ist in der Szene, wie wichtig siehst du so seine Rolle einfach auch als Aushängeschild für den Sport?
Ja, super, ne? Also ich bin ein absoluter Fan von ihm. ja, ist nicht so der Mainstream, er macht was er will, hat aber liefert halt auch ab. Und ich glaube, solche Typen, die braucht der Radsport auch. Das ist natürlich auch, ist immer schwieriger. Ich meine, das ist auch eine Mannschaftssportart, ist nicht nur eine Individualsportart. Von daher kannst du dich immer nur einen geben, sondern um den es sich dreht, sondern die anderen müssen mit einbezogen werden. Aber ja, Peter Sagan, der macht halt seine Dinger, ne? Der macht seine Filmchen, die er da dreht, was der für Stunts auf seinem Rad dreht, das ist unglaublich. Und so wie er auftritt, ist es halt cool. Ich war letztes Jahr bei der Tour dabei, dann stehen da, weiß ich, hunderte von Fans vorm Bus und er kommt da mit diesen Fanfarentröten raus und schreckt die Leute jetzt, weil sie ihn sonst immer erdrückt haben. Und ja, von sowas lebt halt der Radsport, von solchen Typen auch. Wie gesagt, es ist immer schwieriger, ich glaube auch in der heutigen Zeit, dass man so, dass eine Person sich so in den Vordergrund stellen kann, weil ja, er muss ist ja so eine Gratwanderung. Der Sponsor will natürlich auch, ja, dass er ihn vernünftig vertritt und nicht über die Stränge schlägt. Und da muss man dann auch einen Mittelweg finden. Aber ich meine, so ein Typ wie ein Sagan ist doch viel spannender als Chris Froome.
und dabei wollen wir es belassen. Jetzt zum Abschluss noch eine letzte Frage. Wenn du so ein bisschen in die Glaskugel schaust, was wünschst du dir so in den nächsten Jahren für den Radsport? Was würdest du dir persönlich wünschen? Jetzt vielleicht ein Blick auf die Deutschlandtour oder so allgemein auf Entwicklungen innerhalb des Sports?
Ja, ganz klar, dass es wieder mehr Radrennen in Deutschland gibt, dass die, klar, auch die Deutschlandtour vor allen Dingen, dass sie sich jetzt wieder etabliert. Ich habe keinen Zweifel, dass viele Zuschauer da am Straßenrand stehen werden, da bin ich mir ganz sicher. Wir hatten das dieses Jahr, war ich schon beim Eschborn Frankfurt dabei, bin da mitgefahren. Waren unglaublich viele Zuschauer am Straßenrand und ich würde mir einfach wünschen, dass es wieder mehr Radrennen gibt in Deutschland, dass es auch mehr Radrennen für ja, Jugend, Junioren gibt, kleinere Radrennen. Es muss nicht immer die größten Rennen sein, sondern auch kleine Rundstreckenrennen. Das ist auch schon schön, wenn es da wieder mehr von gibt und ja, da wäre ich schon sehr zufrieden.
Und damit beenden wir dann auch das Interview. Vielen Dank, Fabian, dass das geklappt hat, dass du dir die Zeit genommen hast.
Jo, bitteschön.
Und das war es auch mit einer weiteren Ausgabe von Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportradio.de. Und es gibt natürlich nicht nur Radsport, sondern auch den Fußball bei uns in den nächsten Wochen. Gerade die Fußball-Weltmeisterschaft werdet ihr auch hier bei meinsportradio.de bedient. Hört doch einfach mal rein bei Kick and Russ.
Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und hole dir alle Infos zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Kick and Rush auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.